Die Hauptstadt des zerfallenden habsburgischen Vielvölkerreiches, das Wien um 1900, stellt sich zugleich als eine Station des Weltuntergangs wie als eine Geburtsstätte epochaler Strömungen und Leistungen der Moderne dar, charakterisiert und definiert durch Widersprüche und Gegenläufigkeiten. Der Reichtum des Zentrums steht in krassem Gegensatz zum Elend der Vorstädte. Die Identitätskrise der Eliten und der städtischen Sozialordnung trifft auf die neuen Kollektivsubjekte einer sich formierenden Massenpolitik. Der skeptische Realitätsdiskurs der bürgerlichen Spätaufklärung bildet einen eigentümlichen Kontrast zu einer Politik der Gefühle, die in Nationalismus und Antisemitismus ihren Ausdruck findet. Eine ästhetisch hoch ausdifferenzierte Elitenkultur steht einer als profan und roh stigmatisierten Kultur der Massen gegenüber. Dieses Wien des Feine Siecle glich, so wird Robert Musil in seinem grandiosen Mann ohne Eigenschaften befinden, einer kochenden Blase aus Bahnen und Ungebahntem, einem großen rhythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander. Die Residenzstadt des ins Überpersönliche entrückten Habsburger Kaisers Franz Josef beherbergt zur gleichen Zeit Sigmund Freud, Gustav Mahler, Oskar Kokoschka und Arthur Schnitzler, Leo Trotzki und Adolf Hitler. Für kurze 2 Monate des Jahres 1913 hätte letzterer hier und nur hier Stalin treffen können, der sich im Auftrag seiner Partei zum Studium der Nationalitätenfrage in Wien aufhielt. Es war die Stadt des Bürgermeisterpatriarchen Karl Lueger, der den Antisemitismus zur politischen Massenbewegung formte, und es war jene des jüdischen Arztes und Sozialreformers Viktor Adler, Mastermind eines sich formierenden demokratischen Sozialismus. Es war die Stadt des Begründers des modernen Zionismus, Theodor Herzl, und es war die Stadt der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, ebenso wie jene der Pädagogin und Frauenrechtspionierin Eugenie Schwarzwald. In der Tat ein eigensinniges Konglomerat der unterschiedlichsten, einander widersprechenden und sich doch auch ergänzenden sozialen, politischen und kulturellen Entwicklungen. In der Hofburg, im Herzen Wiens, rang der alte Kaiser um die Aufrechterhaltung der Autokratie und des Mythos des Alten Reiches. Wiewohl der Adel den Zenit seiner politischen Macht längst überschritten hatte, dominierte sein kulturelles Erbe Fantasie und Vorstellungswelt eines Bürgertums, das nach endgültiger Anerkennung und gesellschaftlicher Nobilitierung strebte. In den inneren Vorstädten resonierte ein der Moderne reserviert gegenüberstehendes Kleinbürger- und Beamtentum über den Verlust von Alt-Wien als dem Inbegriff biedermeierlicher Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit. In den äußeren Industrievorstädten, die sich wie ein eherner Gürtel von Arbeiterquartieren um die Stadt legten, konzentrierten sich Wohnungselend, soziale Not, Massenzuwanderung und potenzielle Aufruhr. Auf dem Prachtboulevard der Ringstraße aber zelebrierte ein ökonomisch mächtiges Bürgertum den Erfolg eines spätgekommenen Kapitalismus in Gestalt von Prunkarchitektur und künstlerischem Mäzenatentum. Vorspiel. In den Abendstunden des 13. März des denkwürdigen Jahres 1848 kamen sie. Ungezügelt, wild, empört, furchterregend, angsteinflößend, brachial. Sie kamen, sich aufzulehnen gegen ihre alles umfassende Not, gegen ihre unsäglichen Arbeitsbedingungen, gegen ihr sklavenähnliches, durch nichts gesichertes alltägliches Dasein. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte, gleichsam im Schoße der spätfeudalen Gesellschaftsordnung, das von Marx und Engels im Manifest eingemahnte Gespenst des Kommunismus auch hierzulande begonnen, in Form eines rasch anwachsenden Fabrikproletariats konkrete Gestalt anzunehmen. Vornehmlich in den protoindustriellen Enklaven Böhmens, des Wiener Beckens und, dies vor allem, der Wiener Vorstädte und Vororte. Zu einem beträchtlichen Teil aus unmündigen Kindern bestehend, ohne Recht auf Organisation und ohne jegliche soziale Perspektive, war dieses eben entstehende Fabrikproletariat dem Diktat einer neuen, rigorosen Arbeitsdisziplin ebenso ausgeliefert wie der Erfahrung einer periodisch wiederkehrenden Arbeitslosigkeit und den damit unvermeidlich verbundenen Verelendungsprozessen. Die Folgen, schreibt der Reichsratsabgeordnete und revolutionäre Demokrat Ernst von Violant, wären, zumindest in Wien, in grenzenloser Immoralität und sittlicher Verwilderung sichtbar geworden. Ganze Vorstädte wie Lichtental, Lerchenfeld, Strotzischer Grund, Margareten, Fünf- und Sechshaus seien von ausgehungerten, zerlumpten Arbeitern förmlich überfüllt. In den Abendstunden die unglücklichen Mädchen der Fabriken, im Glacis und im Stadtgraben jedermann für einige Groschen dienstbar gewesen. Die Wohnungsnot nahm ungeahnte Dimensionen an. Einer Bevölkerungszunahme von rund 40% seit 1830 war eine lediglich 10%ige Vermehrung des Wohnungsbestandes gegenübergestanden. An der Peripherie der Vorstädte sammelte sich in slumartigen Auffangquartieren eine frühindustrielle Unterschicht aus Taglöhnern und Gelegenheitsarbeitern. Tausende von Obdachlosen wurden allabendlich von der Polizei über die Linie, dem heutigen Gürtel, auf freies Feld verbracht. In wilden Tumulten begann sich diese Fabrikarbeiterschaft nunmehr gegen ihre schrankenlose Ausbeutung aufzulehnen. 1843 bis 1846 kommt es zu Revolten in Brünn, Prag, Reichenberg und anderen böhmischen Städten. 1847 greifen diese auf Wien über. In Fünf- und Sechshaus brechen vor dem Hintergrund einer katastrophalen Missernte massive Brottumulte aus. Als dann am 13. März 1848 anlässlich einer Sitzung der niederösterreichischen Landstände von Studenten und Bürgern die Forderungen nach einer Verfassung und den bürgerlichen Freiheitsrechten aufgestellt werden, erheben sich die Wiener Vorstädte in Revolte und Maschinensturm. Spontan, ohne innere Organisation, aber wie auf ein geheimes Zeichen hin, verlässt die Arbeiterschaft ihre Werkstätten. Mit Prügeln, Latten, Steinen und eisernen Instrumenten bewaffnet, ziehen die rebellierenden Massen einer Prozession gleich über die Maria-Hilfe-Straße gegen die Innenstadt. Einer Hundertschaft gelingt es, die Basteien zu überwinden. Sie werden ein treibendes und dynamisches Element des Aufruhrs in der inneren Stadt und des Angriffs gegen das Hofkriegsgebäude. Ihre Wut, so Violant, war an diesem Tag furchtbar. Das Leben schien für sie keinen Wert zu haben. Und während ein Teil der vorstädtisch-proletarischen Demonstranten heulend wie hungernde Wölfe die Stadtmauern umstreift und förmlich belauert, werden auf dem Glacis die Gasleitungsrohre und die riesigen Gaskandelaber vor dem Burgtor aufgerissen und das ausströmende Gas entzündet. Ein furchtbarer Feuerwall um Wien begleitet so das Ende der Herrschaft des Despoten Metternich. Das Unfassliche, das Undenkbare, das jegliche Konvention Sprengende war Wirklichkeit geworden. Der Kaiser und sein Hofstaat von revoltierenden Untertanen in der ureigenen Residenz eingeschlossen und belagert, der seit drei Jahrzehnten unumschränkt herrschende Staatskanzler auf der Flucht. Und wenn das Aufbegehren auch ein halbes Jahr später von den Söldnern des Windischgrätz und des kroatischen Banuš Jelačić auf brutalste Weise niedergeschlagen werden konnte, es galt, Vergleichbares in alle Hinkunft und mit allen Mitteln zu verhindern. Nicht zuletzt durch planvolle Neugestaltung des urbanen Raumes. Ein städtischer Prachtboulevard. Ironischerweise war die Tatsache, dass Wien um sein Zentrum herum, über ein großes Stück freien Landes, das einer modernen urbanen Entwicklung offenstand, verfügen konnte, eine Folge der historischen Zurückgebliebenheit der Stadt. Bastionen, Kurtinen und das Glacis als um die Innenstadt gelegtes Festungswerk waren bestehen geblieben, selbst als sie ihre militärische Funktion verloren und andere europäische Hauptstädte ihre Befestigungsanlagen längst geschleift hatten. Die Revolution von 1848 hat die politische und strategische Bedeutung der freien Fläche des Glacis erneut aktualisiert. Allerdings nicht gegenüber einem potenziellen ausländischen Aggressor, sondern gegenüber einer potenziell revolutionären städtischen Bevölkerung. Die zentrale Militärkanzlei führte als Hauptargument gegen eine zivile Bebauung des Glacis das Fortbestehen einer revolutionären Bedrohung und die Sicherung des kaiserlichen Hofes gegen mögliche Angriffe seitens des vorstädtischen Proletariats an. Die Dynamik der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der damit ursächlich verbundenen sozialen Erfordernisse ließ solche und ähnliche Argumentationslinien jedoch zunehmend in den Hintergrund treten. So vereinigten sich in der Anlage der Ringstraße militärische Erwägungen mit dem Bedürfnis eines zur politischen Herrschaft aufsteigenden Bürgertums nach einem monumentalen, repräsentativen Boulevard. Unzweifelhaft ist der Ring mit seinen prachtvollen politischen und kulturellen Monumentalbauten und seinen palaisartigen, luxuriösen Wohnblöcken in seiner eklektischen, historischen Repräsentativarchitektur eine ganz außergewöhnliche städtebauliche und stadtplanerische Leistung, ein urbanes Gesamtkunstwerk. Er ist nicht zuletzt der bauliche Ausdruck eines Triumphs des Liberalismus, die materielle und symbolische Repräsentation eines, wie auch immer, verspätet und widersprüchlich zur dominanten Wirtschaftsverfassung aufgestiegenen Finanzkapitalismus. Doch ist, mit Ausnahme der dem Kaiserkult zugedachten Votivkirche, de facto jedes einzelne Ringstraßengebäude in seiner Gestaltung, Situierung und Kontextualisierung die sehr konkrete Projektion einer Konkurrenz höchst unterschiedlicher Machtansprüche und kultureller Ambitionen. Denn die Anlage eines geschlossenen innerstädtischen Prachtboulevards geschah aus dem Geist des Neoabsolutismus, der sein Projekt einer autoritären und repressiven, von oben in die Wege geleiteten Modernisierung mit einer symbolischen Stärkung der Staatsmacht zu verbinden gedachte. Der politischen sollte die kulturelle Zentralisierung zur Seite gestellt, Wien Zentrum eines österreichisch übernationalen, modern-konservativen Bewusstseins werden. Der berühmte kaiserliche Erlass vom Ende 1857, der die bauliche Neugestaltung der Hauptstadt und die Verbauung des Glacis inaugurierte, ist ganz in diesem Sinn gehalten. Je mehr sich aber parallel zu ihrem Aufstieg in Staat und Stadt die liberalen Kräfte in der bemerkenswert heterogen zusammengesetzten Stadterweiterungskommission durchzusetzen begannen, umso nachhaltiger wurden Institutionen forciert, die in sich die liberalen Werte des bürgerlichen Gesetzes und der Kultur der Rationalität verkörperten, Parlament, Rathaus, Universität. Gegenüber der Hofburg-Erweiterung Sempers und Hasenauers wurde das Rathausviertel unter massiver Einflussnahme und Beteiligung der liberalen Gemeindeverwaltung auf dem Paradeplatz, dem letzten in militärischem Besitz gewesenen Areal, gleichsam als ein Bürgerforum gestaltet. Ein Triumph des historischen Eklektizismus und der eloquenteste räumliche Ausdruck der bürgerlichen Macht. Zitat Karl Emil Schorske. Heinrich Ferstel gestaltete die Universität im Stil der Renaissance, die erstmals eine Kultur eines säkulären Rationalismus etabliert hatte. Theophil Hansen griff bei seinem Entwurf für das Parlament auf die von den Liberalen so geschätzte Formensprache der klassischen Antike zurück. Und der liberale Bürgermeister Cajetan Felder lieferte mit der Auftragsvergabe für das Rathaus an Friedrich Schmidt ein taktisches Meisterstück. Schmidt stand für seine säkuläre gotische Architektur nicht nur unter Liberalen in hohem Ansehen, er erfreute sich auch der Protektion des erzkonservativen Kardinals Josef Rauscher, für den er etliche Arbeiten ausgeführt hatte. Wie etwa auch im Falle des barocken Burgtheaters entsprach der jeweils gewählte Stil, das mehrdeutige Vokabular historistischer Stilarchitektur, assoziativ der Funktion des jeweiligen Gebäudes. Solcher Art sind in die bauliche und räumliche Gestaltung des Ringviertels rivalisierende Ansprüche, widerstreitende Interessen ebenso wie historische Kompromisse eingegangen. Eine Funktion allerdings war jedenfalls erfüllt. Was einst ein Ring militärischer Absonderung gewesen war, wurde nunmehr zu einem Ring gesellschaftlicher Trennung. Die Ringstraße bildete eine in sich abgeschlossene Figur, die zugleich eine Segregation der Gesellschaft definierte. Der Stadtkörper war in vielerlei Hinsicht sozial gespalten und doch auch, in markantem Gegensatz zu anderen europäischen Metropolen, über die ästhetischen Standards der Ringstraßenfassaden, die selbst die äußere Gestaltung der Zinskasernen in den Arbeitervorstädten bestimmten, zu einem widersprüchlichen Ganzen verschmolzen. Ausblick. Oben aber, in den raffinierten Dachkonstruktionen, Giebeln und verandaförmigen Ausbuchtungen der altehrwürdigen Ringstraßenpalais, thront, dem Himmel nahe und von den gewöhnlich Sterblichen meist kaum oder gar nicht auszunehmen, die Götterwelt. Seit anderthalb Jahrhunderten nunmehr ist sie stummer Zeuge gewaltiger Manifestationen und öffentlichkeitswirksamer Masseninszenierungen jener da unten. Zeuge von nur schwer in Worte zu kleidender menschlicher Niedertracht gleichermaßen wie von erhebender zukunftsweisender Geschichtsmächtigkeit. Sie hat die Wahlrechts- und Maikundgebungen eines sich selbst und seine große Zahl demonstrierenden Proletariats gesehen, den letzten Gang des gleich seinem Reich zerbrochenen Habsburgerkaisers, die sogenannten Ständehuldigungen vor einem zwergenhaften und autoritären Austrofaschistenkanzler. Sie war Zeuge der bestialischen Polizeigewalt anlässlich des Justizpalastbrandes vom 15. Juli 1927 und der suggestiven Massenhysterie im Zuge der Heimholung durch den Führer. Sie sah die kriegsbedingte Zerstörung von Burg und Oper ebenso wie in neuerer Zeit die großen Friedensdemonstrationen oder die nach Hunderttausenden zählenden Empörung über die Bildung einer bürgerlichen Koalition mit dem rechtsextremen Populismus. Immer und zu jeder Zeit hat, in symbolischer wie in realer Verdichtung, dieser urbane Prachtboulevard einem Seismographen gleich, Schicksal und Bestimmung der Stadt und ihrer Menschen mit unbestechlicher Präzision angezeigt. Mögen seine Götter uns gewogen sein.